zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist glücklicherweise Betty wieder dran, damit ich mich ein bisschen schonen kann.
Jawohl, denn deine Stimme klingt so besorgniserregend. Ich meine, sie klingt auch so nach Rockröhre gerade. So könnte man natürlich auch einen Song aufnehmen. Aber wer dich kennt, merkt schon, unsere Hörer werden schon merken, dass du ziemlich krank bist mit dem Hals und der Stimme.
Ja.
Ja, also ich habe eigentlich nur eine Aktualisierung sozusagen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich in den letzten Herbstferien nach Güstrow gefahren bin. Güstrow, das liegt in Mecklenburg und ist natürlich die schönste Stadt in Mecklenburg. Barlachs Atelierhaus ist da. Nicht ohne Grund kam Helmut Schmidt noch in harten DDR-Zeiten dort und wollte das Barlach-Atelier sehen. Und in dieser idyllischen Lage, umgeben von Wald und wunderbaren Seen, ein ganz tolles Urlaubs- und Ausflugsziel, war es ja damals so, dass im Oktober plötzlich die Polizei bei meinen Verwandten und mir vor der Tür stand. Und die Polizei von Haus zu Haus gezogen ist und jeden und auch uns befragt hat, was denn, ob wir den kleinen Fabian gesehen haben. Fabian ist ein 8-jähriger Junge und er war am 10. Oktober verschwunden. Nun haben wir natürlich nichts gesehen, er wohnte aber gar nicht weit entfernt. Und zwar wohnte er bei seiner Mutter Dorina auf der Schweriner Straße. Und bei uns um die Ecke ist die Hageböcker Straße. Und wenn man die Hageböcker Straße bis zum Ende der Wallanlagen geht, dann geht diese nahtlos in die Schweriner Straße über, die durch kleine Dörfer führt und natürlich in Richtung Schwerin geht. Danach waren wir einen Tag später am Inselsee und haben uns das Atelierhaus wieder einmal angeguckt und waren danach dann noch da Eis essen. Und dann haben wir schon ein Großaufgebot der Polizei gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es war der Podcast, den wir darüber gemacht haben, der den Namen trug, Wohin meine Schritte mich führen. Und wir haben damals schon gesagt, dass wir eigentlich nicht viel mehr sagen können, als dass der kleine Junge Fabian L., 1,44 Meter groß, ein bisschen mollig, mit rötlich-blonden Haar, verschwunden ist. Spurlos verschwunden ist. Und das ganz Güstrow ihn verzweifelt sucht. Dann kam ja noch die Nachricht, während wir in Güstrow waren, dass die Polizei dort Spuren gefunden hat. Einmal am Inselsee, also da, wo wir gewesen sind. Dann am Busbahnhof, wo wir ausgestiegen sind. Und noch einmal in der Nähe an einer Haltestelle im Wald. Möglicherweise ist es auch die Haltestelle im Wald am Inselsee. Das ist aber nicht so genau da hervorgegangen. Und schließlich hatte man dann die Leiche des kleinen Fabian 4 Tage später gefunden. Und zwar in Klein-Uppal, einem Ort, der etwa 4 Kilometer vor Güstrow liegt und den ich auch gut kenne. Da ist eigentlich nicht viel los, aber da sind sehr viele Feriengäste, die eben die Ruhe suchen. Wir haben also natürlich mitbekommen, dass in ganz Güstrow fieberhaft gesucht worden ist. Ich habe noch nie so viele Polizisten, so viele Hunde und so ein Großaufgebot gesehen, wie dieser Junge, wie für diesen Fabian aufgewendet worden ist. Unter anderem haben Taucher den ganzen Inselsee abgesucht. Ein riesiges Wassergebiet. Alles hat nicht dazu geführt, dass man jetzt irgendwie eine Spur oder einen Grund findet, warum der Junge da liegt. Der Junge war auch kaum noch zu erkennen. Und gefunden hatte ihn eine Spaziergängerin namens Gina H. Gina H. war mit ihren Hunden Gassi gegangen. Wald, wie sie das immer tut. Und dabei war sie über die Leiche gestolpert sozusagen, die man eigentlich auch nicht erkennen konnte, denn jemand hatte sie angezündet.
Komplett Zufall.
Angezündet, genau. Die Polizei hat dann erstmal versucht, die Eltern dazu zu motivieren, den Jungen zu identifizieren. Und die Eltern haben sich nach den Schilderungen der Polizei erstmal geweigert, weil sie keine, nicht wollten, dass sie ihren Sohn in diesem Zustand das letzte Mal sehen. Und das hat man auch verstanden. Es gab dann eine DNA-Probe und dann konnte zweifelsfrei festgestellt werden, es war Fabian. Ja, und danach begann die Jagd nach dem Täter. Und unser Podcast war eigentlich da mehr oder weniger geendet, weil es scheinbar gar keine Spuren gegeben zu haben schien. Fabian hat an diesem Tag morgens zu seiner Mama gesagt, Mama, ich habe Bauchweh, ich kann nicht in die Schule gehen. Und da hatte es mit seiner Mama zu einer gewissen Auseinandersetzung geführt, weil sie sich diese plötzlich auftretenden Bauchschmerzen nicht erkennen konnte. Nach längerer Diskussion hat sie sich dann aber doch dazu entschlossen, den Fabian zu Hause zu lassen. Und sie ging dann zur Arbeit, während Fabian sich im Bett nochmal umgedreht hat. Und als sie dann nachmittags von der Arbeit nach Hause kam, war Fabian weg, spurlos weg. Und als sie ihn dann auf seinem Handy anrief, lag das Handy zu Hause in der Wohnung. Das ist ein ungünstiger Umstand, denn Fabian liebt sein Handy und er würde nie ohne sein Handy gehen. Angehabt hat er nur eine Jogginghose und ein T-Shirt und das war's dann schon. Also auch keinen Schlüssel oder irgendetwas und das Ganze wirkte mysteriös. Die Polizei verdächtigte irgendwie nahezu jeden aus seinem Umkreis. Aber natürlich ließ sich feststellen, dass die Mutter ein Alibi hat, sie war auf der Arbeit. Das Handy hat Fabian auch zu Hause nicht benutzt. Dann kamen also die Hunde zum Einsatz, die feststellen konnten, dass er eben am Busbahnhof gefunden, also dass da Spuren waren. Man hat dann vermutet, dass er auf dem Weg zu seinem Vater ist. Vater ist Matthias. Matthias wohnt in Zehna, 10 Kilometer vor Güstrow und sieht in regelmäßigen Abständen erst seit kürzerer Zeit wieder seinen Sohn. Allerdings will der Fabian nicht hin. Fabian geht sehr ungern zu seinem Vater. Er sagt, der habe seine neue Freundin geschlagen. Deshalb wolle er da nicht hin. Auch hat man dann vermutet, dass der Fabian von irgendwem abgeholt worden ist. Zum Beispiel auch von der Mutter. Denn irgendwie muss der Fabian ja weggekommen sein. Ganz Güstrow hatte überall Plakate aufgehängt. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, dass ich da so von gesagt habe, dass das die ganze Stadt war auf der Suche nach ihm.
Und dass die Leute da überall rumgelaufen sind und geguckt haben.
Genau. Aber man hat nichts gefunden. Bei der Polizei allerdings stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass diese Spaziergängerin, die den Fabian im Wald gefunden hat, Gina H. war. Und Gina H. nun ist die 4 Jahre lange Lebensgefährtin von Fabians Vater. Ja, ne? Ein merkwürdiger Twist, genau. Und dann kam auch heraus, dass die beiden sich vor kurzem getrennt haben. Einer der Gründe der Trennung war, dass Gina, die auch einen eigenen Sohn hat, und dass Fabian und dieser Sohn auch immer zusammen gespielt haben, aber dass sie Gina ganz klar gesagt hat, sie nimmt keinen Mann mit Kind. Und sie möchte auch nicht, dass der Fabian da dauernd ist. Die beiden haben sich zuletzt ziemlich häufig gestritten. Und zwar ging es gar nicht mal um Liebe oder Eifersucht, obwohl der Vater immer sagt, dass Gina eine extrem eifersüchtige Frau ist, sondern es ging um Geld. Sie sagt,
wenn man auf den Sohn eifersüchtig ist aus erster Ehe, das kommt schon echt blöd. Also wär's auf den Sohn deines Partners oder seines Partners eifersüchtig?
Ja, ich glaube, dass es da gar nicht mal um Eifersucht geht. Sie war eifersüchtig auf jeden, also sie hat ihren Mann, also ihren Lebensgefährten Matthias ständig kontrolliert und beobachtet, ob er nicht auch andere Frauen hat, ob er nicht wieder ein neues Verhältnis mit seiner Ex-Frau anfängt. Das Verhältnis zu Fabian könnte andere Ursachen haben, über die sich die Polizei aber zurückhält. Und zwar wirft Gina Matthias vor, dass er ständig arbeiten gehen muss, viel zu viel arbeiten gehen muss und viel zu wenig Zeit für sie hat.
Okay, was eine Psychokuh.
Ja, sie sagt auch, er müsse dauernd seine Rechnungen bezahlen. Das wirkt ein bisschen so, als ob der Vater Unterhalt für den Fabian zahlen muss.
Das ist ja normal.
Ja, aber das ist ein finanziell erheblicher Aspekt. Ne? Es ist die Frage, wie viel Unterhalt, oder muss er vielleicht auch noch für die Dorina zahlen? Das ist nicht klar, die geht zwar arbeiten, aber Unterhalt ist für viele Männer eine heikle Geschichte. Der Matthias allerdings sagt klipp und klar, dass er weiterhin den Fabian zu sehen gedenkt und auch nicht gewillt ist, sich von ihr da zu einer Entscheidung pressen zu lassen. Gina hat Pferde. Es ist nicht so ganz klar, ob sie den eigenen Reiterhof betreibt oder nur privat etliche Pferde hält. Und Matthias hilft wohl auch sehr viel bei diesen Pferden. Und es ist auch nicht ganz klar, ob der Matthias nicht auch noch finanzielle Mittel da hineinsteckt, und zwar nicht zu knapp. Das zum Beispiel deutet zu einer Reportage des NDRs an, sagen das auch nicht explizit, aber auch die Staatsanwaltschaft wird der Gina hinterher vorwerfen, dass sie finanzielle Gründe hat. Jedenfalls, die Polizei nimmt die Gina fest und hält sie für die Tatverdächtige.
Sie kommt schon echt verdächtig rüber. Also muss ich auch sagen.
Genau, ne? Finde ich auch. Und Matthias belastet sie auch massiv. Er sagt, die beiden hätten Schluss miteinander vor kurzem. Und sie hätten nochmals miteinander für 2 Tage versucht. Und das wäre auch sehr glücklich gewesen. Aber dann wäre der Streit wegen dem Fabian und wegen des Geldes halt wieder ausgebrochen. Und danach hätte sie ihn blockiert. Und das wäre ein paar Tage vor dem Verschwinden von Fabian gewesen. Und seitdem hätten sie keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, er hält sie im Übrigen erstmal auch vor den Medien für die Täterin. Im Übrigen muss ich natürlich sagen, es ist ja kein Urteil bis jetzt ergangen. Es ist ein laufendes Verfahren. Und ich muss ganz deutlich sagen, alles, was ich jetzt sage, bei jedem ist die Unschuldsvermutung anzunehmen. Ne? Sowohl bei der Gina als auch bei anderen. Denn mit den Beweisen ist das gerade sehr dünn gesät. Die beiden liefern sich jetzt vor dem gerade eben laufenden Gerichtsverfahren in Güstrow dann auch sie liefern dort interessante Aussagen. Also gegenwärtig, jetzt im Mai läuft gerade, oder seit April schon, läuft das Verfahren in Güstrow. Die Polizei hat eben die Gina angeklagt und die Staatsanwaltschaft wirft ihr eben Mord vor, einen geplanten Mord, und Gina muss sich jetzt verteidigen. Also, wie wäre das für dich, wenn du rausfinden würdest, dass dein Ex dein Kind umgebracht hat?
Wenn ich schon vor den Medien sage, ja, ich halte den oder die für den Verdächtigen, dann bin ich mir ganz sicher. Dann weiß ich auch, dass da beziehungsmäßig auf jeden Fall nichts mehr laufen wird. Weil wenn sie jetzt unschuldig ist, das zerstört natürlich alles. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, das ist der Mörder meines Kindes. Und ach ja, nee, du passt es jetzt doch nicht. Wir kommen wieder zusammen. Also da muss schon ein harter Verdacht sein, um das zu äußern. Das sagst du nicht einfach so, auch im Hass nicht, auch wenn die Beziehung irgendwie scheiße gelaufen ist. Das macht man nicht. Also da muss es schon wirklich einen harten Verdacht geben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein totaler Verrat. Du hast die Person geliebt und die nimmt dir das, was du selber am meisten liebst, dein Kind. Also derjenige zerstört dich einfach und das macht einen kaputt.
Das finde ich auch. Genau so, wie du das gerade gesagt hast, hat das auch die Staatsanwaltschaft formuliert. Also, als man gesehen hat, dass der Vater hat die Gina so belastet und hat mehr oder weniger das dann auch so geäußert, und auch der Staatsanwalt hat dann eben das genauso gesehen und gesagt, ja, also, da wird es schon Gründe geben, dass der Vater die Gina H. so schwer belastet. Umso überraschender war die totale Kehrtwende des Vaters Matthias vor Gericht. Denn alles, was er bei der Befragung vor einem halben Jahr zu Protokoll gegeben hat, war eben, dass er die Gina verdächtigt, mehr oder weniger. Während er nun auf einmal vor Gericht erklärt, nein, die Gina war es auf keinen Fall. Er macht im Grunde eine ganz ordentliche Kehrtwende. Er besucht sie auch regelmäßig in der Untersuchungshaft und er versorgt jeden Tag ihre Pferde. Eigentlich hält er ihre Geschäfte am Lauf. Und dementsprechend widerruft er mehr oder weniger vor Gericht oder widerspricht sich vor Gericht und versucht alles, um Gina mit seiner Aussage plötzlich zu schützen. Das nun wiederum erregt sofort den Verdacht der Staatsanwaltschaft. Und daraufhin wird auch er plötzlich des Mordes verdächtigt. Fabian selber wollte zwar seinen Vater nicht sehen, mochte aber die Gina gerne. Denn er spielte auch, nachdem er mehrfach gesagt hat, er will nicht zu seinem Vater, immer wieder mit Gina und dem Ginas Sohn aus ihrer vorherigen Beziehung. Und einer seiner Gründe, seinen Vater nicht sehen zu wollen, war eben, dass der Vater in seinem Beisein die Gina verprügelt und die Treppe runtergeschmissen hat.
Ja, das kann ich verstehen.
Und daraufhin war das Kind so verschreckt, dass er den Vater nicht sehen wollte. Möglicherweise hat ihn das vielleicht, das wissen wir es nicht, das ist nur eine reine Spekulation, an Szenen der Ehe seiner Eltern erinnert. Das wissen wir natürlich nicht, aber es wäre zu vermuten. Jemand, der so cholerisch reagiert, könnte eventuell auch seine Ex-Frau derart behandelt haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Spekulation von mir. Bei dem im Augenblick laufenden Verfahren, das also seit dem, ich glaube, 27. April diesen Jahres, also 26, läuft vor dem Landgericht in Rostock, da wird die Gina mit Fußfesseln hineingeführt und hält sich die ganze Zeit auch einen Aktenordner vor den Kopf. Es werden 1000 Spuren sind ausgewertet worden. Es werden 60 Zeugen befragt. Allerdings gilt die Gina bisher als Angeklagte. Sie hat aus Eigennutz getötet, sagt der Staatsanwalt, weil sie ihren Lebensstil nicht mehr hat finanzieren können, weil der Matthias möglicherweise ihren Lebensstil mitbezahlt hat. Allerdings konnte das im Verlauf des Verfahrens nicht nachgewiesen werden, in welcher Weise der Matthias und ob der ihren Lebensstil finanziert hat. Dann wäre das natürlich ein sehr starkes Mordmotiv. Wenn er die ganze Zeit ihre Pferde bezahlt und sie fährt einen Pickup, ein riesengroßes, teures Auto, wenn er das die ganze Zeit bezahlt und die ganze Zeit da mitgearbeitet hat, dann wäre das Wegbrechen dieser finanziellen Unterstützung natürlich ein Argument. Allerdings hat man ihr das vor Gericht nicht nachweisen können und auch dem Matthias nicht, dass er da Geld reingesteckt hat.
Gerade für eine Idee gekommen ist, als du das gesagt hast, diese Kehrtwende. Ich habe erst gedacht, dass sie ihn jetzt erpresst und ihm sagt, du hör mal, ich weiß was und ich sag dir, was mit deinem Sohn passiert ist, wie ich es gemacht habe, aber dafür kümmerst du dich weiter, besuchst mich und dann gebe ich dir Informationen. So klang das nämlich für mich. Das ist so meine erste Idee. Und die zweite ist, ja, die stecken zusammen unter einer Decke.
Ja, ne?
Ja.
Mhm, genau. Wäre auch eine Idee. Wie gesagt, das Verfahren läuft noch. Es ist nichts abgeschlossen bei der Sache. Wir müssten dann später nochmal das nachlegen. Also ich fasse jetzt nochmal so zusammen, was da gerade los ist. Aber die Idee finde ich, vor allem, dass sie zusammenstecken, natürlich nicht schlecht. Vor Gericht wird jetzt also erstmal genau erklärt, wie die Sache vor sich gegangen ist. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass der Fabian mit einem vorher, ein oder zwei Tage vorher vereinbarten Geschichte dazu gelockt worden ist, sich an dem Tag zu Hause krank zu stellen, damit er nicht in die Schule geht. Vielleicht ist ihm ja ein neues Handy versprochen worden, denn er sollte sein Handy wohl nicht mitnehmen. Und das lag dann auch zu Hause. Er hat sich bequeme Klamotten angezogen. Und die beiden, so sagt die Staatsanwaltschaft, sind nach Klein-Upahl an den See gefahren. Am See hat Gina dann ein 10 cm, also ein Messer mit einer 10 cm langen Klinge gezückt und hat sie 7-mal in den Fabian hineingestochen. Davon haben 2 Stiche sein Herz durchbohrt oder getroffen. Und er ist dann dort gestorben. Sie hat ihn dann liegen lassen, weil sie direkt danach einen Termin mit einem Bekannten hatte, der ihr dafür dann auch ein Alibi lieferte, das unwiderlegbar war. Sie ist also in ihrem Pickup, ein sehr auffälliges Auto. Ich weiß nicht, ob du Pickups kennst, das ist so groß wie woanders ein ganzes Zimmer. Und das ist auch noch in einem leuchtenden Kupferton. Also ich würde mal sagen, das auffälligste Auto in Güstrow. Ja, also das ist ein Auto, wo man denkt, ups, wo kommt dieses Schiff denn her? Und damit ist sie dann zum Bekannten gefahren und hat dann mit dem Bekannten so den Nachmittag verbracht oder den Tag verbracht und ist danach direkt, sagt die Staatsanwaltschaft, wieder zurück an den See zur Leiche gefahren und hat dann dort die Leiche angezündet. Und zwar mit Grillanzünder. Und dadurch wären sämtliche Spuren vernichtet worden. Diese Spuren nun nachzuweisen ist also irgendwelche Spuren zu finden, erweist sich jetzt also für die Polizei als ein echtes Puzzlespiel, denn es sieht so aus, als ob durch den Brand wirklich alles an Beweismaterial vernichtet ist. Und zwar, man hat feststellen können, dass der Fabian an dem Tag unter seinen Fingernägeln Reste eines lilafarbenen Pullovers hatte. Und dieser gehörte tatsächlich Gina. Außerdem waren Spuren einer Reithose gefunden worden und auch diese Reithose hat Gina an diesem Tag getragen. Es sind natürlich viele Spuren von Fabian in Ginas Auto gefunden worden. Aber das ist nun wiederum kein Indiz, weil der war öfter in ihrem Auto. Das beweist nichts. Im Grunde beweist auch die Spuren nicht viel. Ein bisschen schwieriger sieht es aus mit einem Tempotaschentuch, das in Ginas Handschuhfach gefunden worden ist. Und in dem Handschuhfach war auf diesem Tempotaschentuch Blut von Fabian. Wobei man wiederum nicht sagen kann, wie alt das ist. Ist das 2 Tage alt, 4 Tage alt, 5 Tage alt? Und das macht wieder einen großen Unterschied. Denn da hat sie ihn ja auch noch einmal gesehen.
Und hatte der vielleicht auch mal Nasenbluten oder so?
Ganz genau. Das heißt, dass es zwar rund 1000 Spuren gibt, aber letzten Endes ist es sehr schwierig, irgendetwas nachzuweisen. Eigentlich wäre man auf Zeugen zwingend angewiesen.
Was ich auch nicht verstehen kann, ist, der hat da ewig gelegen an diesem See und keiner ist dahergekommen und hat die Leiche gefunden.
Es ging nur um wenige Stunden. Ich sag mal so, dieser See liegt auch sehr abseits. Das ist ein Tümpel eigentlich. Güstrow hat sehr viele Seen und am Inselsee wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Also wir waren auch am Inselsee, da sind Tausende von Touristen. Nicht möglich. Selbst der Sumpfsee ist schon ein bisschen abgelegener, aber in Klein-Uppal so ein Tümpel. Okay. Aber es hat tatsächlich keiner gesehen, offenbar. Jetzt kann man eigentlich nur Theorien anstellen. Also man hat Mitschüler befragt, ob der Fabian irgendwas erzählt hat. Der hat keinem was erzählt. Du hattest ja damals die These aufgestellt, dass sie ihm ein Handy versprochen hat und ihn damit rausgelockt hat, weil er nämlich kein Handy, weil er sein Handy ja zurückgelassen hat.
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Oder sie sagt, du, ich habe ein neues Spiel, das können wir ausprobieren. Gerade wenn die mal was zusammen unternommen haben, ich habe ein neues Handy dabei oder ein Tablet oder so und das probieren wir zusammen aus. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber also weißt du, was ich halt richtig krank an dem Fall finde?
Ja.
Sie hat ihn ja dann gefunden. Wenn sie jetzt wirklich die Mörderin ist, wie bescheuert ist das zu sagen, ah, ich bin auch noch die Guttäterin, die ihn findet. Seht mich an, ich bin super. Also das ist so ekelhaft. Ich meine, wenn sie es war, warum spielt sie sich dann auch noch als die Retterin, also Finderin auf und sagt, ah ja, ich habe den Fabian gefunden. Was soll das? Das ist für mich das Allerschlimmste an diesem Fall.
Ich finde an dem Fall auch so schlimm, dass er mich an den Medea-Fall erinnert, wo diese Mutter alle ihre Kinder umgebracht hat, um sich am Verlassenwerden durch den Mann zu rächen. Und ich habe irgendwie erinnert mich das daran, weil die beiden schon wieder Schluss haben. Wo ich dann das Gefühl habe, ich tu dir was an, lieber Matthias, ich räche mich, ich nehme dir deinen Fabian weg. Das
und der scheint ja diese Freundin mehr gemocht zu haben als seinen eigenen Papa. Also hatte der schon auf jeden Fall Vertrauen zu der Frau.
Ja.
Das spricht auch dafür, dass nicht sein Vater ihn abgeholt hat, sondern eben sie, weil er ihn mochte.
Dagegen spricht allerdings, und jetzt kommen wir zu einem Argument, das dagegen spricht, wenn sie ihn abgeholt hat, dann nicht mit ihrem Pickup. Denn dieser Pickup, diese Autos haben irgendwelche Chips, Daten, keine Ahnung, ich bin kein Experte, die jedes Mal es speichern, wenn das Auto gefahren worden ist. Da gibt's irgendwas in der Elektronik, die man erstmal auslesen kann, das genau sagt, wann ein Auto wie viele Kilometer gefahren worden ist und ob die Türen geöffnet worden sind. Die Polizei hat dieses ausgewertet und kann feststellen, dass der Pickup im Tag vor Fabians Tod und am Todestag nicht gefahren worden ist. Das kann natürlich auch Planung gewesen sein. Wenn du nämlich dir einen Leihwagen nimmst und sagst, mein Auto ist in der Werkstatt, dann würde das keinen großen Unterschied machen. Und das würde auch erklären, warum niemand den Pickup gesehen hat.
Aber die Frage, hat sie sich einen Leihwagen genommen? Ist da was nachgewiesen?
Nein, auch nicht. Ist auch nicht bekannt, ob sie einen Freund gefragt hat und ob da noch ein Bekannter was mit von gewusst hat. Also ich habe so das Gefühl, wenn sie das war, war eine großflächige Planung erforderlich. Aber wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Vater allerdings ist eben vor Gericht auch mittlerweile in Verdacht geraten, eben durch seine völlige Kehrtwende im Prozess und bei der Aussage, sodass plötzlich die Vermutung entsteht, die beiden könnten das zu zweit gemacht haben. Ja. Auch hier betone ich nochmal die Unschuldsvermutung. Das ist eine Hypothese, nachgewiesen ist nichts.
Ja, schwierig. Also ich kann es nicht einordnen, warum er jetzt so einen Sinneswandel hatte.
Tja, da können wir nur noch mal an unsere Hörer appellieren. Es waren an dem Tag Schulferien in NRW. Vielleicht ist irgendjemand nach Mecklenburg gefahren, irgendjemand nach Güstrow gefahren. Es sind viele Touristen dort, gerade auch in Klein-Uppal. Vielleicht ist irgendwem etwas aufgefallen. Ein Riesenschiff von Auto, kupferfarbener Pickup, sehr auffällig. Oder andere Dinge, die sich an dem Tümpel bei Klein-Uppal zugetragen haben könnten. Dort sind ganz viele Ferienhäuser und Feriengäste und NRW liebt Güstrow. Vielleicht hat einer unserer Hörer irgendwas noch gehört, mitbekommen, gesehen und versucht sich mal ganz tief zu erinnern. Wo wart ihr in den letzten Herbstferien?
Was ich mir jetzt als letzte These dennoch vorstellen könnte, dass sie ihn vielleicht erpresst. Vielleicht weiß sie was von ihrem Ex-Partner, was die Öffentlichkeit nicht weiß. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Ja, gut möglich. Ja. Gut möglich.
Ja. Ja, ihr Lieben, dann sagt uns doch einfach mal, was denkt ihr über den Fall? Was könnte sein, was könnte nicht sein, was ist eure These?
Jawohl, das wäre schön und vielleicht gibt es noch Zeugen. Denn geht der Prozess jetzt schief, also im Sinne von, wird sie jetzt nicht überführt, dann ist kein Täter auszumachen. Dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche, passt auf euch auf und auf eure Kinder.
Und verärgert eure Ex-Partner nicht.
Oh ja, oh ja.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Das war Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript Betty und Charlie. Musik und Sounddesign Chris Noctis.